Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich bin heute voller Dankbarkeit erfüllt, dass ich einen Gast einladen durfte, der tatsächlich aus Berlin zu uns angereist ist. Es ist niemand geringer als der Professor Dr. Dr. Harald Wallach. Lieber Harald, ganz herzlich willkommen bei uns in der Schweiz.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ist eine Weile gegangen, bis wir endlich zusammengekommen sind. Aber was lange währt, ist endlich gut. Lieber Harald, ich möchte gerne heute eine Sendung mit dir machen, wo ich mit dir über Materialismus und Bewusstsein sprechen möchte. Weil das ist ja das ein bisschen, wo die meisten Menschen sich damit auch identifizieren. Ich selbst ja auch lange Zeit, das war das, was ich von der Kinderstube auch gelernt habe, Materialismus und Bewusstsein. Und das ist so ein bisschen dein Steckenpferd, auch deine Paradedisziplin. Und da möchte ich dich gerne fragen, wie du das siehst und wie du das deinen Studenten auch vermittelst.
Ja, es ist eines von meinen Steckenpferden, ohne Frage. Und ich finde es auch eine total spannende und auch sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe keine endgültigen Lösungen. Ich habe nur den Eindruck, dass die allgemein verbreitete Lösung, wir wissen, was Bewusstsein ist, es wird vom Gehirn erzeugt, so ähnlich wie die Galle von der Leber erzeugt wird und wenn wir sterben, dann ist es weg. Das halte ich für eine ziemlich unbefriedigende Lösung, aus empirischen, aber auch aus konzeptionellen Gründen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns da in Bescheidenheit üben. Also, dass wir auf der einen Seite nicht so tun, als wüssten wir alles. Ja, so die generelle Haltung der Neurowissenschaft des Mainstreams, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich von, ich weiß nicht was, 80% oder so der Leute, die in dem Feld arbeiten, die denken, es wäre klar. Ja, logisch, das Gehirn erzeugt Bewusstsein, wissen wir, brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gefährliche Haltung, weil sie suggeriert, wir wüssten, wie die Welt funktioniert. Und genau das ist es nicht. Wir wissen es eben genau nicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, auf diese Löcher des Wissens immer wieder hinzuweisen und zu sagen, wir haben eigentlich keine Ahnung, was Bewusstsein ist, wenn man es mal genau anguckt. Wenn wir nämlich mal dieses Forschungsprogramm der Neurowissenschaften verfolgen, da gab es schon um 1800, wenn ich recht erinnere, war es 1823 um die Kante rum, als der berühmte Berliner Physiologe Émile du Bois-Reymond gesagt hat, in dem Jugendbrief, den er an Brücke schrieb, Brücke war der Physiologielehrer von Freud, schrieb er damals, wir haben uns dazu verschworen, dass wir die Wahrheit geltend machen, dass in dem menschlichen Organismus keine als die bekannten physikalisch-chemischen Kräfte wirken. Und wo wir das noch nicht wissen, da müssen wir einfach nach solchen suchen, hat er in seiner Jugend gesagt. Ungefähr 20, 30 Jahre später hat er eine sehr viel beachtete Rede an die deutschen Naturforscher in Leipzig gehalten, in der er sehr resigniert auf dieses sein Forschungsprogramm zurückgeblickt hat und gesagt hat, wir wissen es nicht, was es mit diesem Bewusstsein auf sich hat und wir werden es nie wissen. Ignoramus et ignorabimus. Wir wissen es nicht und wir werden es nie wissen. Und das ist jetzt ungefähr 160 Jahre oder so her. Und wir sind in diesen 160 Jahren, was das Verständnis des Bewusstseins angeht, eigentlich nicht weitergekommen. Muss man mal einfach, glaube ich, zugestehen. Und deswegen halte ich diese immer um so eine Dekade vor sich hergeschobene Behauptung der Neurowissenschaft, wir werden es dann schon noch rauskriegen in den nächsten 10 Jahren. Das halte ich für eine unbrauchbare Heuristik. Also Heuristik ist der Versuch, ist die Methode, wie man zu etwas kommt. Und das ist, glaube ich, eine unbrauchbare Heuristik, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal so weiter wie bisher und irgendwann kommen wir dann schon mal drauf. Vielleicht dann in 100 Jahren oder so. Sondern ich glaube, wir müssen eigentlich beginnen zu verstehen, dass wir es hier mit einer Wirklichkeit oder mit einer Art der Realität zu tun hat, die sich mit materiellen Erklärungen nicht fassen lässt. Es ist eine andere Kategorie. Das haben verschiedene Philosophen, zuletzt Hoche, ein deutscher Philosoph, immer wieder analysiert. Das kann man auch logisch zeigen. Man kann unterschiedliche Kategorien nicht ineinander überführen. Sonst macht man den Kategorienfehler. Ne? Kategorienfehler ist sowas, wie wenn ich sagen würde, die Wolken sind in F-Moll gestimmt. Ja?
Ja.
Ja, das ist ein Kategorienfehler, weil ich wende eine Kategorie, die auf Musik zutrifft, auf Wolken an. Und das machen nur Verrückte und Dichter. In dem Fall schlechte Dichter, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Rilke liest, da kommen ganz viele so Kategorienfehler vor. Und die machen dann sozusagen ein neues Bild der Wirklichkeit. Aber in der Philosophie oder in der Wissenschaft ist ein Kategorienfehler keine gute Idee. Weil man da eben in einem Bereich, also im Bereich der Materie, mit Konzepten umgeht und operiert, die im anderen Bereich, im Bereich des Bewusstseins des Geistes eigentlich zutreffend sind. Das ist jetzt ein rein philosophisches Argument, das gibt's schon lange, und wie uns die Philosophiegeschichte lehrt, helfen philosophische Argumente meistens nicht weiter, weil dann immer irgendeiner kommt und dann noch eine Idee hat oder es nicht annimmt oder es nicht versteht oder so. Da finde ich dann immer empirische Argumente besser, also Erfahrungsargumente, die etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben, wie wir sie erfahren können oder wie wir sie dokumentieren können. Und da, finde ich, gibt es eben in der letzten Zeit relativ eindrückliche Daten und auch Dokumente, die, wenn man sie ernst nimmt, zeigen, dass offensichtlich das konventionelle Konzept vom Bewusstsein, das wir so im Mainstream und in der Allgemeinheit der Neurowissenschaft vorfinden, nicht greift. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr viel wichtigeren Zugang.
Da weiß ich jetzt, glaube ich, noch nicht genau, was du meinst.
Da bin ich gerade dabei, das zu erklären.
Danke. Weil aus der Neurowissenschaft, da hatte ich mal jemand hier, der hat mir gesagt, sie wissen heute, dass wir etwa 7% unseres maximalen Bewusstseins überhaupt aktiv nutzen und 93% eigentlich im Unterbewusstsein agiert.
Also das ist ein Befund, den hat Reichle ungefähr 2006 in Science publiziert. Daher wissen wir, dass maximal 5, 6, 4%, je nach Rechnung, von Gehirnaktivität mit Außenreizen, also mit bewusster Wahrnehmung beschäftigt ist und mit der Verarbeitung dieser Außenreize. Und der Rest ist mit interner Verarbeitung beschäftigt, also das, was man gemeinhin Unbewussten nennt, Unbewusstes nennt. Das weiß man schon, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine jetzt in dem Fall, dass es Hinweise darauf gibt, dass Bewusstsein offensichtlich nicht immer, aber immer wieder mal unabhängig von körperlichen Gegebenheiten aktiv werden kann, operieren kann. Da gibt es Hinweise, die habe ich in meinem Galileo-Bericht zusammengestellt. Das ist ja so ein Bericht, der ist im Internet verfügbar. Da habe ich relativ viel dazu an Material zusammengetragen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Da gibt es Hinweise, die kommen aus der parapsychologischen Forschung, die ja schon seit ungefähr 1880 versucht zu verstehen, wie Bewusstsein auf materielle Systeme einwirken kann. Da gibt es Hinweise, die kommen aus der Nahtodforschung und aus verwandten Gebieten. Und es gibt Hinweise, die kommen aus der empirischen Feldforschung, wo verschiedene Kollegen versucht haben, den Befunden nachzugehen, dass es immer wieder mal Kinder gibt, die so im Alter von 3 oder 4 Jahren plötzlich über frühere Leben in Anführungszeichen sprechen, ohne dass es dafür ein Motiv gibt. Das sind so drei, ich würde mal sagen, konzeptuell sehr verschiedene Forschungsbereiche, die aber eigentlich alle auf den Befund hin konvergieren, dass offensichtlich manchmal Bewusstsein und Gehirn oder Bewusstsein und materielle Systeme nicht identifizierbar sind, nicht dasselbe sind. Das will ich vielleicht ein bisschen ausführen. Also in der parapsychologischen Forschung gibt es schon seit langer Zeit, also in der experimentellen Forschung sicher seit den 50er Jahren, immer wieder experimentelle Untersuchungen, die versuchen, so etwas wie, ich nenne es jetzt mal nicht lokales Bewusstsein, das heißt Bewusstsein, das nicht über kausale Prozesse über das Gehirn allein kommuniziert, sondern über möglicherweise Verbindungen, die wir noch nicht gut genug verstehen. Ich will mal ein Bild dafür verwenden. Wenn wir in den spirituellen Traditionen, aber vielleicht sogar auch in der physikalischen Konzeption ins Zentrum gehen, dann gibt es eigentlich immer die Vorstellung, es gibt so etwas wie einen tiefen Grund des Seins, ja? So eine Art Urgrund oder eine Art Essenz des Seins, in der alles verbunden ist miteinander. Mhm. Und wenn es uns gelingt, in diesen Grund vorzudringen oder wenn wir mal per Zufall oder weil vielleicht jemand so eine spezielle Persönlichkeit hat, in der das immer wieder mal möglich ist, in dieser Ebene sich bewegen kann, dann kann es eben durchaus sein, dass ich mit meinem Bewusstsein in Kontakt bin mit Bewusstseinsinhalten, die ich eigentlich gar nicht wissen kann. Entweder weil sie nicht hier sind, weil jemand vielleicht anderswo ist, oder weil es vergangen ist oder weil es zukünftig ist. Das sind alles Erfahrungen, die sind in den traditionellen Schriften immer wieder kolportiert worden, also in der vedischen Tradition oder in der Hindu-Tradition, also in der Vedanta-Tradition muss man sagen, nennt man das dann die Siddhis, also die speziellen Begabungen. Aber mir geht es hier gar nicht so sehr um die Begabung als um das Phänomen, dass es das immer wieder mal gibt. Und das bedeutet offensichtlich, Bewusstsein kann unter bestimmten Umständen in Kontakt sein mit Realität, für die ich keine klassischen sensorischen Signale habe. Also wo ich nichts sehe, wo ich nichts höre, wo ich keine taktile Verbindung habe, sondern wo ich eigentlich nur qua Bewusstsein, mit dem Bewusstsein selber in Verbindung sein kann. Und das sind so Erfahrungen, die eigentlich nahelegen, dass Bewusstsein und Gehirn nicht dasselbe sind, also nicht identisch sind. Das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt, aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese wissenschaftlichen Befunde, und da gibt es eine ganze Reihe davon, so einem rein materialistischen Konzept von Bewusstsein widerstehen oder widersprechen. Das bedeutet, andersrum gesprochen, wenn wir diese Befunde ernst nehmen, dann müssen wir eine materialistische Konzeption von Bewusstsein, die also davon ausgeht, dass Gehirn und Bewusstsein einfach eins zu eins das Gleiche sind, verwerfen. Das widerspricht sich ganz einfach. Nun wird im Normalfall die andere Übung gemacht innerhalb der Wissenschaft. Ja, man sagt, ja, weil unser Konzept so ist, drum müssen diese Befunde falsch sein. Und das halte ich nicht für eine sonderlich kluge Haltung. Das ist eigentlich eine dogmatische Haltung, die von Dogmatikern aller Zeiten und aller möglicher Couleur, ob es jetzt politisch oder religiös oder wissenschaftlich war, immer wieder verwendet wurde. Es ist immer wieder die gleiche Denkfigur. Ich habe hier ein festes Gebäude, an das glaube ich, aus dem gehe ich nicht raus. Und was mit dem Gebäude nicht zusammenpasst, das ignoriere ich oder verwerfe ich oder bekämpfe ich sogar. Ja? Und das Gleiche sehen wir hier auch. Wir haben hier eine ganze Reihe von Befunden, die passen mit diesem zentralen Mainstream-Dogma von der Identität des Bewusstseins und des Gehirns nicht zusammen, also werden sie ignoriert. Ja? Das sind zum Beispiel Befunde zu Telepathie. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien, Traumtelepathie zum Beispiel oder andere spezielle experimentelle Settings, die nicht immer, aber wenn man sie alle zusammenfasst, dann in der Menge durchaus einen deutlichen statistischen Effekt zeigen. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen auch zu präkognitiven Effekten, dass also Menschen in experimentellen Settings Dinge wählen, von denen sie gar noch nicht wissen, dass sie kommen werden. Das ist eigentlich das wissenschaftlich gesehen kontraintuitivste an empirischem Befund, was es gibt, weil wir in unserem momentanen Weltbild ja davon ausgehen, dass die Einsteinsche Relativitätstheorie, die spezielle Relativitätstheorie, recht hat. Und die sagt ja, dass kausale Prozesse in der Welt immer nur mit endlicher Geschwindigkeit, nämlich mit der Geschwindigkeit des Lichts, sich verbreiten können. Also wenn ich jetzt hier eine Taschenlampe anschalte, dann dauert das Licht eine gewisse Zeit, bis es dort ankommt. Und was davor war, kann damit keine Verbindung haben.
Ja? Aber das ist ja in der Quantenverschränkung eigentlich schon ein bisschen widerlegt.
Das ist auch ein großes Problem. Die Quantentheorie und die Relativitätstheorie, das sind ja zwei große unterschiedliche Theoriegebäude, die sich nicht miteinander verzahnen lassen, im Moment jedenfalls nicht. Das ist sozusagen der große Gral der Physik. Da versuchen die hellsten Köpfe seit, weiß nicht, 60, 70 Jahren dran zu arbeiten, wie man das Ganze verbinden kann. Das kann man sagen, in der Quantentheorie, da ist es anders, weil in den grundlegenden Theorien kommt die Zeit als Größe gar nicht vor, sondern nur als zusätzlich eingeführter Parameter. aber in der Relativitätstheorie eben sehr wohl. Und die ist für diese Vorstellung von Kausalität sehr zentral. Ne? Da kann ich eigentlich keine Information aus der Zukunft in die Gegenwart transportieren. Und diese Kausalitätsvorstellungen, die sich aus diesem Modell ableiten, die sind für die Neurowissenschaft zentral. Die Neurowissenschaft geht ja im Normalfall davon aus, dass unser Gehirn ein einigermaßen klassisches System ist. Also, dass man mit einer normalen theoretischen Vorstellung von Ursache, Wirkung verstehen kann. Und da geht immer die Ursache der Wirkung voraus, klarerweise. Ne? Und deswegen sind zum Beispiel so Dinge wie präkognitive Träume oder auch experimentelle Settings, in der was gewählt wird, was erst in der Zukunft kommen wird, oder das Vorausahnen von zukünftigen Ereignissen, eigentlich theoretisch extrem schwierig zu verstehen.
Aber eigentlich ist das mega spannend.
Ja, total spannend. Und es gibt eigentlich auch relativ viele Befunde, die das nahelegen, dass es so ist. Es ist nicht immer ganz systematisch so auf Knopfdruck, das muss man auch zugeben. Also das ist nicht so, dass ich sagen kann, das ist immer so. Aber das ist in der Wissenschaft sowieso sehr selten der Fall, dass etwas immer so ist. Ja? Man muss sehr genau replizieren und wissen, wie das geht. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber wenn man mal all diese Versuche zusammennimmt, da ist vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ein sehr großer Überblick in American Psychologist publiziert worden von dem Kollegen Edsel Cardenia. Der hat all diese Studien mal zusammengefasst und sozusagen eine Meta-Übersicht über all die Meta-Analysen gemacht. Und da kommen auch diese Experimente vor. Und das sieht man über alle Experimente hinweg. Deutlicher, signifikanter Effekt. Der ist nicht groß, aber er ist hochsignifikant. Und ich würde jetzt mal vielleicht ein Beispiel nehmen, damit man sich vorstellen kann, was das ist. Da werden dann zum Beispiel Bilder gezeigt am Bildschirm. Ja, da ist so ein Computerbildschirm, da kommen zufalls ausgewählt Bilder. Manche sind nett, ja, so wie der Bodensee von hier aus oder ein schöner Wald oder Wolken oder ein Lamm oder was weiß ich, irgendwelche Tiere, die nett sind. Die empfindet man als angenehm, und dann gibt es Bilder, die sind bedrohlich. Also ein Revolver, der auf einen zeigt, oder eine Schlange mit aufgerissenem Maul oder ein Unfallopfer mit abgerissenen Gliedmaßen, so ein bisschen unangenehmes Zeug. Ja, da gibt es so eine Bilderserie, da kann man das kalibrieren, welche Bilder angenehm und welche unangenehm sind. Und dann sieht man, wenn man diese Bilderserie präsentiert und man nimmt zum Beispiel ein Maß für autonome Erregung, also für die Erregung des autonomen Nervensystems, dann nimmt man meistens Hautleitfähigkeit, das wird am Finger abgeleitet. Und das kann sehr gut messen, wann zum Beispiel so autonome Erregung nach oben geht, also das sympathische Nervensystem aktiviert wird. Wenn wir das jetzt zum Beispiel machen würden und ich würde dir so eine Elektrode anlegen und ich würde es ganz laut klatschen, dann wird das sofort nach oben gehen, genau. Ja? Weil die autonome Erregung durch diesen lauten Ton aktiviert wird, ja. Also die sympathische Erregung. So ist das Setup, und man sieht dann bei diesen Studien, wenn man nicht immer, aber immer wieder mal, wenn man das untersucht, dass bei bedrohlichen Stimuli, bevor sie kommen, so ein antizipatorischer Reiz da ist. Das heißt, das System scheint irgendwie darauf zu reagieren, dass jetzt gleich irgendwas Schlimmes passiert. Das ist sehr interessant, weil das eigentlich nicht passieren dürfte. Ja, ich habe ja keine Möglichkeit zu wissen, welches Bild der Computer als nächstes auswählen wird.
War das jetzt mit dieser Peer-Studie da mit in der Princeton-Universität?
Das sind andere Studien. Das haben die im Peer-Lab nicht gemacht. Das haben andere Arbeitsgruppen gemacht. Ja. Da gibt es eine ganze Reihe von Gruppen, die sowas
gemacht haben. Dort war das auch mit dem 11. September ein Vorrauschen.
Ja, aber das ist wieder ein anderes Setting. Das ist das große Array von Zufallsgeneratoren, die über die ganze Welt verstreut sind und die dann so als eine Art Weltbewusstsein in Anführungszeichen operieren. Aber das ist nochmal ein ganz anderes experimentelles Setting. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so eine richtig kluge Idee ist. Aber das sind relativ einfache Experimente, die an einzelnen Leuten gemacht werden. Und wenn man die zusammenfasst, sieht man, offensichtlich kann hin und wieder, nicht immer, aber immer wieder mal, ein ganz durchschnittlicher Mensch, der mit so einem Setup konfrontiert wird, also dass jetzt Bilder kommen, die angenehm und unangenehm sind, spüren, wann die bedrohlichen Reize kommen. Das ist jetzt so ein typischer Befund, wo man sagen würde, der passt überhaupt nicht in ein konventionelles Konzept von Bewusstsein und Gehirn, weil hier gar keine Möglichkeit besteht, bewusst oder auch unbewusst wahrzunehmen, was jetzt da an Bedrohung kommt. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren, die zeigen, offensichtlich kann immer wieder mal hin und wieder unser Bewusstsein außerhalb des konventionellen Rahmens von Ursache, Wirkung, von Gehirn und Geist, von Wahrnehmung und Bedingung dieser Wahrnehmung operieren. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein extrem spannender Befund, weil er sozusagen als Widerspruch zur konventionellen Konzeption zeigt, irgendwas an dieser konventionellen Konzeption ist faul. Jetzt muss ich vielleicht hier mal einen kleinen Schlenker in die Wissenschaftsgeschichte einbauen, um die Brisanz dieses Ergebnisses zu verdeutlichen. Ja? Wenn man wissenschaftshistorisch und wissenschaftstheoretisch sich den Gang der Wissenschaft anschaut, dann sind große Veränderungen eigentlich immer dann passiert, wenn man sogenannte Anomalien, also empirische Befunde, die nicht ins Konzept des momentan gängigen Weltbilds passen, ernst genommen hat. Ja? Also Galileo, der durch sein Fernrohr guckt und eben die Phasen der Venus sieht und die Jupitermonde sieht und daraus schließt, irgendwas an dem ptolemäischen Weltbild ist faul, weil da gibt es keine Phasen der Venus und da gibt es auch keine Jupitermonde. Ja?
Ja.
Also nimmt er das Weltbild, die Befunde ernst und muss aufgrund dieser Befunde das gängige Weltbild korrigieren. Das ist so ein klassisches Beispiel. Oder Max Planck, der seine Strahlungsspektren ernst nimmt, die von erhitzten Gegenständen ausgeht, wo er sieht, die gehen nicht kontinuierlich nach oben, sondern die machen so kleine Hüpfer. Die Geburtsstunde der Quantentheorie. Ja, es geht immer darum, dass man empirische Befunde, also Erfahrungen, ernst nimmt, vor allem dann, wenn sie nicht in das gängige Konzept passen. Und das haben wir hier. Ja? Jetzt geht im Moment die konventionelle Wissenschaft damit so um, dass sie sagt, naja, wir haben hier ein Konzept, das ist relativ stimmig, das finden wir gut und also sind diese ganzen Befunde Mist, die wollen wir gar nicht sehen. Ja? Wenn wir die aber sehen, dann merken wir, irgendwas an diesem Konzept ist faul. Diese Identität von Geist und Gehirn oder Bewusstsein und Materie, die wir so landläufig in der konventionellen Theoriebildung annehmen, die kann so nicht stimmen.
Sieht man das nicht täglich in den Studien, wenn man die Placebos anschaut, wie viele Menschen auf ein Placebo reagieren und die will man nicht sehen, werden auch auf die Seite gelegt?
Ja, ich meine, das machen wir natürlich dauernd. Ja? Wir machen das auch im Alltagsleben dauernd, dass wir Dinge, die uns nicht in den Kram passen, ignorieren, logisch. Ja? Das ist so eine Art menschliche Marotte, würde ich mal sagen. Die hilft uns auch, unser Leben einigermaßen reibungslos zu leben, weil wenn wir uns dauernd um das kümmern, was uns in die Quere kommt, dann kommen wir zu nichts, ne? Mal banal gesagt. Aber die Wissenschaft hat eigentlich genau die Aufgabe, sich immer wieder um die Dinge zu kümmern, die uns in die Quere kommen, weil nur so verstehen wir, wie die Welt funktioniert.
Aber das war ja genau das, was ja eigentlich, glaube ich, dein letzter Lehrstuhl auch war. Du hast dich ja mit dem eigentlich beschäftigt an der Europa-Universität in Frankfurt.
Habe ich mich viel mit Komplementärmedizin beschäftigt, ja, genau.
Und auch diesen Phänomenen, die halt niemand sehen will.
Ja, also Komplementärmedizin ist ja im gewissen Sinne auch so eine Art Randgebiet der Medizin. Da will niemand so genau hingucken, weil man denkt, das brauchen wir nicht. Wir wissen schon, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ja. Aber das ist aus meiner Sicht eben genau nicht so. Ich finde es immer am spannendsten, an die Ränder zu gucken, weil die Wissenschaft, das ist so ein Bild, das ich meinen Studenten immer wieder versuche zu vermitteln, die Wissenschaft ist ein bisschen wie eine Amöbe, wie so ein großer Einzeller, der in seiner Flüssigkeit rumschwimmt und die bewegt sich immer vom Rande her auf das zu, was sozusagen interessant ist zum Auffuttern. Und dann integriert sie es langsam vom Rand her. Ja? Und so ist es bei der Wissenschaft auch. Die entscheidenden Veränderungen, die kommen fast immer vom Rand her. Mhm. Und das ist eben in der Forschung nun eben auch so, das ist mein Eindruck, dass diese Randgebiete ganz zentrale Befunde enthalten, die dieses Dogma vom Materialismus und von der Identität von Geist und Materie in Frage stellen.
Ich muss ganz kurz meinen lieben Zuschauerinnen und Zuschauern mitteilen, dass wir heute ab sofort eine Sondersendung machen. Bleiben Sie einfach dran, wir werden jetzt nicht abbrechen, sondern unser 25-Minuten-Format wird jetzt sofort auf 50 erweitert. Ich kann nicht aufhören, es ist zu spannend. Ja, gerne. Ich habe aber noch etwas in Sachen Bewusstsein. Ich habe eine Doktorarbeit gelesen, wo zum Beispiel ein Student, der hat Krücken abgerichtet auf einen Rasenmäher. Mhm. Und plötzlich haben diese Küken den Rasenmäher als Mama gesehen. Mhm. Und die Küken waren mit ihrem Bewusstsein in der Lage, das Verhalten des Zufallgenerators, des mhm. Rasenmähers so zu verändern, dass der Rasenmäher als Mama viel mehr bei den Küken war. Mhm. Das muss ja auch etwas mit diesem Phänomen Bewusstsein zu tun haben.
Was auch immer das ist, ich weiß nicht, ob es die gleiche Studie ist, aber es gibt so eine ähnliche Studie vor einer Weile. Das war, glaube ich, kein Rasenmäher, sondern ein kleiner Roboter, der da rumgegurkt ist und einen Zufallsgenerator eingebaut hat, der ihn gesteuert hat. Und es war in der Tat so, dass der öfter bei den Küken war, als man per Zufall erwarten würde. Ob das jetzt das Bewusstsein ist? Wenn ja, dann hätten Küken eines, ja. Oder ob es einfach die Fähigkeit von lebenden Organismen ist, die Welt so zu strukturieren, dass sie ihnen, ich sage jetzt mal ganz allgemein, mehr zuträglich ist. Ja? Das machen ja Bäume auch, das macht unsere ganze Welt. Wir machen das auch. Wir wenden alle möglichen Kräfte und Fähigkeiten an, um die Welt so zu strukturieren, dass sie uns zuträglich ist. Und das machen offensichtlich diese Küken auch. Ja, die brauchen jemand in der Nähe, also strukturieren sie irgendwie, und das ist genau der springende Punkt, wie genau, wissen wir nicht, die Welt so, dass jetzt dieser Roboter oder der Rasenmäher oder was auch immer es ist, mehr in ihrer Nähe ist. Das würde bedeuten, dass Tiere oder andere Lebewesen, vielleicht kann man das generalisieren, eine Fähigkeit haben, ich gehe wieder zurück auf dieses Bild, das ich vorher verwendet habe, in dem tiefen Raum der Welt diese Welt so zu strukturieren, dass es ihnen etwas zuträglicher ist. Vielleicht, weil wir so eine tiefe Verbundenheit haben in einer gewissen Ursprünglichkeit. Und möglicherweise können Tiere viel tiefer darauf zugreifen als wir. Das sieht man eigentlich an Tieren sehr schön. Die haben ein sehr, sehr gutes Sensorium für Menschen oder Dinge, die ihnen schaden und weichen denen aus, und man weiß gar nicht genau, wie wissen das eigentlich, also Katzen, Hunde oder Pferde, Kühe, alles Mögliche.
Sie spüren sogar, dass etwas kommt, was ja, noch in der Zukunft also
man
liegt.
Man hat das ja vielmals beobachtet, zum Beispiel bei diesem Tsunami damals im Indischen Ozean, ja. Da sind kaum Tiere zu Schaden gekommen, die sind alle, haben sich alle vorher verdrückt, die haben irgendwie ein sehr, sehr feines Sensorium, ob das jetzt ein klassisches in Anführungszeichen war, dass sie sozusagen auf feine Signale elektromagnetischer Art oder vielleicht Druckwellen oder was reagiert haben, weiß man nicht, aber vielleicht haben sie es einfach tief innen gespürt und haben entsprechend reagiert. Mhm. Rupert Sheldrake hat mal eine ganze Serie von ganz spannenden Experimenten gemacht, wo er einen Hund dokumentiert hat, der offensichtlich gespürt hat, wann sein Frauchen in dem Fall nach Hause kommt. Mit Kameras, die da aufgehängt waren, und konnte da ziemlich deutlich zeigen, dass dieser Hund immer ungefähr eine Viertelstunde, bevor dieses Frauchen nach Hause kam, sich an die Tür gehockt hat. Und zwar, obwohl die alle möglichen Verkehrsmittel benutzt hat, zu allen möglichen Zeiten heimgekommen ist. Das war so ein kleines experimentelles Setting. Und das war sehr, sehr auffällig, dass dieses Tier das einfach konnte. Und daraus kann man, glaube ich, auch schließen, dass es nicht einfach nur eine Frage des menschlichen Bewusstseins ist, sondern dass es offensichtlich sowas ist wie
ein Feld, oder?
Wie?
Wie ein morphogenetisches Feld. Wo
ich weiß gar nicht, ob diese Bilder so hilfreich sind, weil wir es eigentlich nicht verstehen. Ich glaube, es hilft auch nichts, wenn wir neue Konzepte da entwickeln. Wir müssen einfach, glaube ich, anerkennen, wir wissen es nicht, wir verstehen es nicht genau. Aber irgendwie sind Lebewesen offensichtlich in der Lage, die Welt in einer tiefen Struktur so zu beeinflussen, dass es das, was sie jetzt intentional wünschen, brauchen, was ihnen notwendig ist, eher zukommt.
Ich habe mal in einem Kinderbuch eine Idee gehabt, was ich dann geschrieben hatte. Das war das ganze Meer, und irgendwie ist das Meer eigentlich alles, und der Fisch als Einzelnes ist ja eigentlich im Ganzen eingebettet. Offensichtlich ist ja das Meer ringsherum. Kann man sich das auch so bei uns vorstellen, dass wir uns zwar isoliert als einzelnen Mensch betrachten könnten, aber eigentlich eingebettet sind in einem kollektiven Ganzen?
Wir können den Spieß auch umdrehen. Eigentlich ist das Vereinzeltsein das große Wunder. Ja, wir gucken ja normalerweise auf die Welt als ein Sammelsurium von vereinzelten Dingen. Einzelne Tiere, einzelne Menschen, einzelne Bäume, einzelne irgendwas. Ja? Und überlegen uns dann, wie ist die Beziehung all dieser Dinge. Wir könnten den Spieß ja mal umdrehen und sagen, eigentlich ist das Gegebene die Verbundenheit. So funktionieren andere Kosmologien. Also die Kosmologie zum Beispiel, die innerhalb von verschiedenen buddhistischen Strömungen geprägt wird, die funktioniert so. Ja, aber wir haben das auch im Westen. Whitehead war so ein Denker, der das so gesehen hat. Leibniz war ein Denker, der das so gesehen hat. Eigentlich ist die ursprüngliche Verbundenheit aller Gegenstände, aller Menschen, aller Tiere, aller Seienden, abstrakt gesprochen, das Primärgegebene. Und das große Wunder ist, wie kommt es aus diesem Geflecht eigentlich, wenn man so will, zu Kristallisationen von Individuen, von abgrenzbaren Einheiten? Das ist eigentlich das Erstaunliche. Die Verbundenheit finde ich gar nicht so erstaunlich, das ist nämlich eigentlich immer gegeben.
Aber das ist ja ein großer Widerspruch heutzutage in der materialistischen Welt, dass diese Verbundenheit da wäre.
Ja, weil eben genau dieses Konzept, das aus unserer historischen Tradition erwachsen ist, davon ausgeht, dass einzelne Elemente, also jetzt abstrakt gesprochen Kraftpunkte im Universum, die Entitäten sind, die Einheiten, aus denen sich die Welt aufbaut. Und die Kraftbeziehungen dazwischen sind die, die das steuern. Man kann den Spieß umdrehen und sagen, möglicherweise ist das Kraftfeld oder die Verbundenheit von allen das Primäre. Und dann habe ich gar kein Problem zu verstehen, wie es zu solchen Erfahrungen kommt.
Aber wenn wir dieses alte Weltbild nicht auf die Seite legen, kommen wir ja gar nicht richtig weiter.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich jetzt auf deine komplementärmedizinische Ausrichtung am Schluss eingehen möchte, weil wir auch ein naturmedizinischer Sender sind, wie kann man das Bewusstsein oder den Geist oder das Unterbewusstsein ignorieren im Heilungsprozess eines Menschen?
Das ist eine gute Frage, auf die habe ich nur eine historische Antwort, weil es eben historisch so gewachsen ist. Es ist historisch so gewachsen, weil wir alle Erben von Newton und Descartes und der ganzen Tradition sind. Descartes hatte damals eine ganz geniale Idee, als er sagte, wir müssen Organismen als Maschinen verstehen und den Geist getrennt davon. Das ist der berühmte Descartesche Dualismus. Ja, es gibt Geist und Materie, aber die Materie, die in Organismen organisiert ist, ist praktisch mechanisch organisiert, wie eine Maschine. Und als Descartes diese Idee 1644 posthum wurde, die publiziert hatte, war das absolut innovativ und hat zu ganz, ganz vielen Einsichten geführt. Sonst hätten wir jetzt keine Physiologie, keine Biochemie, all das hätten wir nicht. Mhm. Ja. Es hat aber dazu geführt, dass eben der Geist aus diesem System draußen gehalten wurde. Virchow hat ungefähr 1860 dieses System sozusagen kodifiziert. Seither ist das die Mainstream-Haltung. Organismus ist eine Maschine, da ist kein Geist drinnen und wir müssen nur die Maschine verstehen. Ich würde jetzt sagen, da sind wir so ziemlich an die Grenze der Brauchbarkeit dieses Modells gekommen. Und jetzt ist es langsam Zeit, dass wir diesen Geist wieder hereinholen. Aber nicht als einen, der sozusagen getrennt davon ist, sondern einen, der immer schon da war. Und zwar am Grunde all dieses organismischen Geschehens. Und dann sind wir vielleicht auch mit unserer Behandlungsmethodik, mit unserer Medizin, mit unserer Therapeutik und mit allen möglichen anderen Dingen effizienter. Und nicht nur effizienter, sondern, ich würde mal sagen, sachgemäßer, wahrheitsgemäßer.
Aber da müssten ja jetzt irgendwo hunderte von neuen Universitäten aufgebaut werden, die eigentlich genau in diesem Bereich weiter Forschungsarbeiten machen würden.
Ich weiß gar nicht, ob man dazu neue Universitäten braucht. Ich glaube, es wird schon reichen, wenn diejenigen, die wir haben, hin und wieder mal bei den einen oder anderen Leuten andere Zugänge zulassen würden. Also ich glaube, das Problem ist eigentlich nicht, dass wir keine klugen Leute haben und keine gut ausgebildeten Leute, sondern das Problem ist, dass wir in unserem System zu schnell Engführungen auf das akzeptierte Wissen haben und dass wir zu wenig Querdenkerköpfe haben, die zwischendurch mal sagen, lass doch das alles mal beiseite und lass uns das mal von einer anderen Perspektive aus angucken. Das ist, glaube ich, das Problem. Und es ist mehr so ein, ich würde mal sagen, so ein soziales, innerwissenschaftliches Problem. Wie organisiere ich Ausbildung? Wie organisiere ich, dass Leute kreativ denken? Was lasse ich an abweichenden Meinungen zu sowas. Und das ist im Prinzip ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Aber das lassen wir eigentlich fast nicht zu, irgendwelche abweichende Meinungen.
Darum sage ich ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Und auf der anderen Seite sind die Universitäten ja auch finanziert. Also es sind ja auch Interessensgebiete vorgegeben, dass am Ende der Kaskade irgendwo auch ein Resultat rauskommen muss, das genutzt werden kann. Und wenn wir jetzt in diese Parawissenschaft reingehen, dann ist die Nutzen wahrscheinlich nicht der da für die entsprechenden Geldgeber.
Das weiß ich gar nicht. Also zum einen sind ja mindestens im mitteleuropäischen Bereich, also im kontinentaleuropäischen Bereich, Universitäten noch immer öffentliche Angelegenheiten, also werden öffentlich finanziert. Auch in England werden die meisten Universitäten öffentlich finanziert. Und von daher gibt es da gar nicht so furchtbar viel. Es gibt natürlich Einfluss von Drittmittelgebern auf Universitäten. Aber da gibt es zunächst mal eine Basisfinanzierung, die ist öffentlich. Und es wäre durchaus denkbar, dass in diesem öffentlich finanzierten Bereich auch andere Arten von Forschungen praktiziert werden. Grundlagenforschung, das ist eigentlich mehr ein grundlegendes Problem, dass sich die Universitätspolitik in den letzten Jahren immer mehr auf angewandte Forschung versteift hat, weil da eben schnell irgendein Resultat zu erzeugen ist, ein Patent zu generieren ist, mit dem man dann wieder Geld machen kann. Aber das ist so ein allgemeines Problem, das gibt es eigentlich in allen Bereichen. Das hat gar nichts mit dieser Thematik zu tun. Mhm. Und da würde ich sagen, die Strukturen würden langen. Man müsste einfach zwischendurch mal neue Optionen ermöglichen. Also zum Beispiel mal die eine oder andere Stelle ausschreiben, die für Leute gedacht ist, die eben genau nicht in dem Rahmen des Mainstream-Konsenses forschen, sondern was anders machen. Also sozusagen Querdenker und Leute, die andere Themen entwickeln, strukturimmanent sozusagen aufgrund der Struktur des Systems einspeisen und sagen, jawohl, wir wollen diese Leute haben. Wir wollen in jeder Fakultät oder in jedem Institut einen haben, der das alles ganz anders macht als die anderen. Mhm. Damit wir nichts übersehen, damit wir nicht immer nur in die eine Richtung laufen. Mhm. Ja? So ähnlich wie...
Das ist einfach die Opposition, oder?
Ja, die Opposition, so ähnlich wie es an jedem mittelalterlichen Hof einen Hofnarren gab. Ja? Der durfte sagen, was die anderen nicht sagen durften. Und der war oftmals derjenige, der den Entscheidungsträger davor gewarnt hat, dummes Zeug zu machen. Ja. Mhm. Und das fehlt uns. Das fehlt uns in allen Bereichen. Das fehlt uns parlamentarisch, das fehlt uns aber auch akademisch, das fehlt uns auch in anderen Systemen, weil wir als Menschen eben die Tendenz haben, immer in diese eine Richtung zu gehen, den Leithirschen hinterherzulaufen und alles andere zu ignorieren. Das ist so lange gut, solange die Leithirsche wissen, wo sie hingehen. Aber das ist dann falsch und das ist in der Wissenschaft eben oft auch so, wenn die Leithirsche in die falsche Richtung gehen. Weil dann möglicherweise die ganzen Ressourcen für eine lange Zeit gebunden sind und nur in eine Richtung gehen und niemand auf die Idee kommt, dass das vielleicht eine dumme Idee ist. Ja. Ich will damit nicht suggerieren, dass Neurowissenschaft eine dumme Idee ist, das will ich nicht sagen. Aber ich will sagen, dass die Erwartung, dass wir in der Neurowissenschaft das Problem des Geistes lösen, aus meiner Sicht völlig überzogen ist. Und dazu bräuchten wir eben andere Themen und andere Forschungstraditionen, die dazwischendurch mal ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, damit die Leute anfangen zu denken, damit man auch andere Daten zur Kenntnis nimmt und so.
Ich habe da noch ein Beispiel, und zwar hat es auch ein Krankenhaus in der Schweiz, in Genf zum Beispiel, die Mitarbeiter regelmäßigen Schulungen unterzogen, wo es verhindert wird, dass unabsichtliche Nocebos gesetzt werden.
Das ist eine gute Idee. Ja. Das wird aber langsam mal Zeit, würde ich sagen.
Ja. Ja, aber genau das zeigt mir, dass man sich ja bewusst ist, dass das, was man denkt oder auch das gesprochene Wort, medizinisch eine relevante Wirkung hat.
Ja klar, langsam sickert diese Erkenntnis durch. Und ich meine, man muss sich überlegen, ne? Die erste Studie, die in diese Richtung ging, die ist von Canon, ich glaube, 1944 publiziert worden. Ja? Das sind jetzt 80 Jahre bald mal. Und an dem sieht man, wie träge die Systeme sind. Weil wissen tun wir das schon sehr lang. Aber dieses Wissen umsetzen in die Praxis dauert halt lang. Ja? Wir wissen seit Canon, dass Verfluchungen und böse Worte üble körperliche Konsequenzen haben. Wissen wir.
Dann möchte ich noch eine andere Frage stellen, und zwar möchte ich nochmals kurz in die Quantenphysik eintauchen. So wie ich das gelesen habe, ist ja eigentlich alles Schwingung und letztendlich eine Information. Also selbst alles Materialistische, wenn man das wirklich anschaut unter dem Mikroskop, dann hat man letztendlich nur noch Schwingung und eine Information. Mhm. Wenn das ja Wissenschaft ist und man das ja weiß, wie lässt sich denn dieser ganze reine Materialismus überhaupt noch aufrechterhalten?
Gute Frage. Also, ich würde mal so sagen, wenn wir die Historie des Materialismus uns angucken, dann ist eigentlich das Konzept der Materie als etwas Festes, Widerständiges, genau durch die Forschungen der Materie, also der Erforschung dessen, was diese Materie nun im eigentlichen Sinne ist, vollkommen in Luft aufgelöst.
Ja.
Ja? Weil wir immer mehr sehen, aha, diese Atome sind gar keine unspaltbaren festen Gegenstände, die kann man auseinandernehmen, da sind viele Teile drin. Und selbst der Atomkern ist ja gar nicht nur das, was er zu sein scheint. Da sind noch kleinere Teile drin, da sind Quarks drin. Und wenn ich jetzt vielleicht noch einen größeren Beschleuniger baue, der um die ganze Welt geht und ganz viel Energie aufwendet, so wie das Ganze am Anfang war, dann merke ich vielleicht, es gibt überhaupt gar keine Teile mehr. Das ist ganz richtig. Ne? Nur wir wissen gar nicht, was ist eigentlich jetzt sozusagen die Grundsubstanz, auch wenn wir sagen, das ist Information oder das ist Energie, das sind ja alles Konzepte, von denen wir gar noch nicht so genau verstehen, wie sie eigentlich am Ende dann dazu führen, dass wir hier Menschen, Tische, Kameras, Stühle, Wände haben. Ja? Und insofern ist es aus meiner Sicht durchaus richtig, dass genau die Beschäftigung mit der Materie selber zeigt, dass der Begriff der Materie gar nicht mehr tragbar ist als Grund. Ja, der hat sich aufgelöst. Das Problem scheint mir zu sein, dass die Leute, die das verstehen und wissen, die forschen halt in ihrem Bereich, aber das nimmt kaum mehr irgendjemand zur Kenntnis, weil der Materialismus als Weltsystem oder als Denksystem, der geht ja nicht vom wissenschaftlichen Begriff der Materie aus, sondern der geht von dem, ich würde mal sagen, fast religiösen Begriff der Materie aus. Ja? Also Materie als das letztgültige und letzt fundierende im Universum. Darüber hinaus gibt es nichts. Ob jetzt die Physik das so bestätigt oder nicht, das interessiert uns gar nicht so sehr. Und man muss auch dazu sagen, die Physiker, die sind in den letzten Dekaden weniger Philosophen geblieben oder geworden, als dass die Quantentheoretiker in der Anfangszeit waren. Pauli, Bohr, Bohm, Jordan, diese Leute. Ja, das waren ja alles auch Philosophen. Aber es gibt in der momentanen Physik, soweit ich das einsehen kann, und da ist meine Einsicht auch relativ beschränkt, weil ich halt mit verschiedenen Leuten rede und deren Meinung auch ein Stück weit kolportiere. Aber soweit ich das sehe, ist es tatsächlich so, dass Physik im Moment eher verstanden wird als ein Formalismus, um zu Ergebnissen zu kommen, und weniger eine Fundamentaltheorie der Welt, so wie es ursprünglich mal konzipiert war. Deswegen ist der Materialismus, der im Moment so überschwänglich ist, eigentlich gar nicht so sehr eine physikalische theoretische Fundierung als eine, ich würde mal sagen, eine schlechte philosophische oder eine noch schlechtere religiöse Fundierung. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass diese historische Entwicklung, die vor allem auf die Materie fokussiert hat, weil sie uns interessiert hat, damit wir verstehen, wie Materie aufgebaut wird, sich im Lauf der Zeit eben mit philosophischen Strömungen vermischt hat, die den Materialismus auch als eine Gegenbewegung zu religiösen Konzepten gesehen haben, also als einen Aufstand gegen religiöse Dogmatik. Das hat sich verbunden mit einer immer stärker entwickelten ökonomischen Interesse, also auch mit dem ökonomischen, ich würde jetzt mal sagen, Dominanzstreben unserer Kultur, die dann auf der einen Seite zu Kolonialismus geführt hat, auf der anderen Seite zu den bekannten Wirtschaftsstrukturen, die dann natürlich Materie, materiellen Besitz, materielles Gewinnstreben zu einem wichtigen Zentrum aller unserer kulturellen Aktivitäten gemacht haben. Und dadurch ist das, was wir als Materialismus verstehen, weniger eine wissenschaftliche Theorie als eine kulturelle, würde ich jetzt mal sagen, ein kulturelles Konzept. In das religiöse nur ansatzweise wissenschaftliche, aber vor allem philosophisch-konzeptionelle Ideen eingehen. Und eigentlich ist der Materialismus, wenn man es wissenschaftlich analysiert, aus meiner Sicht ganz, ganz schlecht fundiert.
Mir ist jetzt öfter so ein Bild gekommen, dass eigentlich, du hast das Wort religiös genannt, ich komme gerne mit dem Wort Spiritualität. Also es gibt ja auch spirituelle Geschichten und eigentlich sind die schon viel weiter, diese spirituellen Gesetze gegenüber jetzt unserem reinen religiösen oder materialistischen Sichtweise.
Ich weiß gar nicht, ob weiter das richtige Wort ist. Sie sind halt anders, ne? Und die bringen in der Tat andere Aspekte ein. Möglicherweise wäre es für die Wissenschaft nützlich, und viele Wissenschaftler tun das ja persönlich, das weiß ich aus Gesprächen, solche spirituellen Einsichten mit in die Forschungskonzeption hineinzunehmen, um seine eigenen Ideen und die Art und Weise, wie man Forschung betreibt, zu erweitern. Das wäre aus meiner Sicht durchaus sinnvoll und denkbar.
Ich habe jetzt noch gerne die letzte Frage an dich gestellt. Das ist ja eigentlich eine ganz wichtige, die abschließende Frage. Wenn wir sehen, dass sehr viele Menschen ja auch auf der Welt krank sind und eigentlich in einem materialistischen Käfig verpackt sind, wo eigentlich auch nur das Bewusstsein akzeptiert wird. Also in dieser einseitigen Sichtweise, und wir wissen, dass noch ein ganz großes Unbekannte da ist, was aber sehr lange dauert, bis sich das endlich diese Technologien oder Ideen zur Verfügung stehen für alle Menschen. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie wirklich in einem Krankheitsgebilde drinstecken? Wie sollen sie sich komplementär orientieren, um eine Ganzheit für ihren Weg zur Gesundheit zu finden?
Die Universalantwort in 2 Minuten.
Ja, bitte, gerne.
Ja, das ist nicht so einfach, weil ich denke mal, Krankheit ist ein sehr komplexer Prozess, in der sich viele Dinge, also persönliche Lebensstilentscheidungen, Genetik, Umwelteinflüsse, alles Mögliche spiegelt. Aber vielleicht ist ganz zentral das Zurückkommen zu sich selber, zu seiner eigenen Wurzel. Und dazu dient eigentlich das, was ich immer Kultur des Bewusstseins nenne, eine tägliche Praxis der Einkehr, der Übung, der Meditation, der Sammlung, der Kontemplation, man nenne das, wie man wolle, um immer wieder von all diesen Außeneinflüssen wegzukommen an den Ort, wo in mir durchaus auch so eine gewisse Weisheit oder Klarheit herrscht, was ich jetzt nun wirklich brauche. Das braucht Zeit und es braucht auch den Mut, sich von allen möglichen Einflüssen, inklusive den Einflüssen komplementärmedizinischer Experten, zu distanzieren, um an den Punkt zu kommen, wo ich weiß, das brauche ich. Das ist, glaube ich, das Zentrale.
Tja. Bevor man entscheidet, einen Weg zu gehen, sollte
ja,
man
sich... Ja, oder auch zu wissen, was ist jetzt los mit mir, was muss ich machen? Weil im einen Fall kann es sein, dass ich eine spezielle Therapie brauche, im anderen Fall kann es sein, dass genau alle Therapien falsch sind. Und in noch einem anderen Fall kann es sein, dass es jetzt wichtig ist, dass ich mich, ohne noch diesen Prozess zu stören, einem Sterbeprozess widme, der mich weiterbringt, reinigt, was weiß ich was. Und in noch einem anderen Fall ist es vielleicht ganz einfach wichtig, dass ich aufhöre, mit bestimmten Nahrungsmitteln meinen Organismus zu belasten. Und in wieder einem anderen Fall kann es sein, dass ich eben einfach nur den tieferen Sinn für meine persönliche Lebenssituation finde und dann entsprechende Entscheidungen treffe. Das ist ganz schwer von außen zu sagen. Das kann jeder nur von sich selber, von innen heraus entscheiden.
Und du meinst, dass dieses Tiefe, die Wahrheit des Wissens von jedem einzelnen Menschen herausfinden kann, wenn er sich die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen?
Ich würde sagen, im Prinzip ja. Das wird wahrscheinlich je Einzelfall unterschiedlich sein. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es lang. Manchmal findet man es, manchmal vielleicht auch nicht. Und möglicherweise ist auch die Intuition dessen, was ich jetzt brauche, gestuft. Aber ich würde sagen, jeder und jede, die und der sich die Zeit nimmt, sich da ein Stück weit innerlich zu orientieren, der wird irgendwann mal merken, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und dem gilt es dann zu folgen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, das ist eine Expertenepidemie. Es gibt 100.000 Experten für alles Mögliche und jeder sagt was anders. Ich meine, muss man sich ja irgendwann mal orientieren in dem Wirrwarr. Ne?
Schwierig. Speziell dann aus der Not heraus, sich zu besinnen und sagen, nee, ich glaube jetzt nicht allen Experten, sondern ich suche mir eine eigene Meinung diesbezüglich.
Ja, beziehungsweise ich gucke, was von dem, was diese Experten sagen, mit meiner inneren Wirklichkeit so in Resonanz tritt, dass ich spüre, das ist jetzt das Richtige für mich.
Lieber Harald, es war mir wirklich eine große Freude, diese Vorlesung.
Jetzt haben wir einen Doppeltermin gemacht.
Ja, so ist es genau, aber es war so schön und so wichtig. Und eigentlich das falsche Format, statt Naturmedizin wäre das jetzt mehr Sinn des Lebens gewesen.
Ja, du kannst dir immer noch umwidmen.
Wir werden sehen, was wir machen. Es war einfach ganz großartig und toll. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir.
Bitte.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns beigewohnt haben bis zum Schluss von dieser Sendung. Ich hoffe, es ist Ihnen auch tief ins Herz gegangen, diesen weisen Worten und Zitaten zu folgen und zu sehen, dass wir doch viel, viel mehr sind, als wir immer denken. Sehr, sehr viel mehr sind, als wir denken. Ich glaube, das lasse ich so stehen. Danke fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.